Hallo, ist der Karneval purer Sex, purer Alkohol oder pure Politik? Fragen über Fragen. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Prüfungsdoping, der hundertprozentigen Vorbereitung für die Heilpraktikerprüfung vor dem Gesundheitsamt, widmet allen Heilpraktikern Psychotherapie. In der heutigen Folge geht es um das Thema Karneval, unter anderem auch deswegen, weil heute Weiberfastnacht ist. Zumindest nennen wir das in Köln Weiberfastnacht. Ich möchte mit euch einerseits ein bisschen was zur Geschichte des Karnevals besprechen, beziehungsweise euch was vorstellen. Ich möchte ein wenig über die politischen Implikationen sprechen und ich möchte am Schluss dann eher über das, was man so Seelenreinigung durch Karneval nennen könnte. Das ist etwas hochtrabend zugegebenermaßen, aber ich werde mich bemühen, euch ein paar Gedanken nahezubringen, die euch vielleicht auch in eurer Heilpraktikerpraxis mal helfen können oder die euer Treiben vielleicht begleiten können. Der Karneval, der speziell der rheinische Karneval, man muss da schon mal ganz grundsätzlich unterscheiden, der sogenannte alemannische Karneval, also das, was so in Süddeutschland gefeiert wird, unterscheidet sich schon sehr, sehr deutlich von dem rheinischen Karneval. Da ich aber Kölner bin, werde ich euch nur etwas über den Kölner Karneval erzählen können. Das meiste werdet ihr vielleicht schon kennen, aber nichtsdestoweniger, vielleicht hört auch jemand im hohen Norden zu. Der Karneval ist eine uralte Sache. Der geht letzten Endes zurück auf einen römischen Brauch, müsste man sagen. Köln ist ja bekanntermaßen eine römische Gründung. Und zwar den römischen Brauch der Saturnalien. Das heißt, im Tempel des Gottes Saturn, der verehrt worden ist, fanden Feste statt. Und die Feste haben sich gewissermaßen über die ganze Stadt Rom ausgebreitet. Und das Ganze war ein Fruchtbarkeitskult, könnte man sagen. Das heißt, es kam zu intensiven sexuellen Begegnungen, auch im öffentlichen Raum. Es floss durchaus damals schon viel Alkohol. Aber das Ganze hatte eher religiösen Charakter. Das heißt, man verehrte eine Gottheit unter anderem auch damit, dass man ihr gewissermaßen sexuell huldigte. Ne? Ich meine, der Karneval ist im Frühling, ist ein Frühlingsfest. Frühling, ist die Jahreszeit der Erneuerung. Insofern passt das schon, könnte man sagen. Ein Aspekt, der sich allerdings dann über das Mittelalter bis so in die Neuzeit durchgerettet hatte, war allerdings nicht so sehr kultischer Art, sondern fast schon politischer Art. Und zwar wurde gewissermaßen das Verhältnis von Herr und in Rom Sklave verkehrt. Das heißt, die Sklaven wurden zu den Herren für eine begrenzte Zeit von wenigen Tagen und die Besitzer der Sklaven, also deren Herren, mussten sie bedienen. Das heißt, man hat einen kompletten Rollenwechsel vorgenommen und damit sozusagen das Unterste zu Oberst gekehrt. Darin liegt natürlich auch eine gewisse Gesellschaftshygiene, wenn man so will. Das heißt, der unterdrückte Sklave, hat zumindest die Chance, mal auf der anderen Seite zu stehen und möglicherweise hat auch der Herr die Chance, indem er die Rolle des Sklaven einnimmt, vielleicht auch etwas über dessen Leben zu erfahren. Das weiß man nicht, ne? Dafür ist das Ganze schon ein bisschen zu lange her. Aber dieser Aspekt der Verkehrung von oben und unten, das hat sich tatsächlich bis ins Mittelalter und bis in die Neuzeit reingerettet. Noch im Mittelalter, in den sogenannten Fastnachtsspielen, das waren sozusagen Theateraufführungen, die so ein bisschen der italienischen Commedia dell'arte ähneln, wo bestimmte Typen sozusagen persifliert wurden. Da gab es den berühmten lüsternen Alten, die lüsterne junge Frau, die Jungfrau, die ehrbare Frau und so weiter. Das waren so, ja, man könnte auch sagen Karnevalstypen, das heißt, man hat dadurch dem der Bevölkerung einen Spiegel vorgehalten und sozusagen auch ihrer Sündhaftigkeit einen Spiegel vorgehalten. Der Karneval hatte also durchaus auch seinen Platz gewissermaßen im christlichen Weltbild. Und diese Verkehrung von oben und unten war zum Beispiel auch daran zu sehen, dass man sich ungestraft über die geistliche Obrigkeit auch lustig machen durfte. Das heißt, wir finden durchaus auch Karikaturen von Bischöfen und Prälaten und Ähnlichem, die dann einmal Ziel des Spottes wurden für kurze Zeit und danach wurde sozusagen die weltliche und die geistliche Ordnung wurde danach wiederhergestellt. Im 19. Jahrhundert erlebt der Karneval so in Köln so eine neue Blüte, ne? Also er etabliert sich da einmal richtig Und er ist da tatsächlich eminent politisch, weil er oder weil die Kölner sich auf diese Art und Weise über die preußische Besatzungsarmee lustig gemacht haben. Köln war zu der Zeit Teil Preußens. Das wollten die Rheinländer eigentlich nicht sein, aber es hat sich so ergeben, durch den Wiener Kongress hauptsächlich. Und die Soldateska, also die preußische Soldateska, war ausgesprochen unbeliebt und man hat die verhohnepiepelt, indem man sich als Soldaten verkleidet hat und dann diesen etwas eigenartigen Tanz der Stippeföttche auf Kölsch heißt, wo man gewissermaßen Arsch, wo Männer Arsch an Arsch miteinander tanzen. Das hat nichts Homosexuelles oder überhaupt nichts Sexuelles, sondern es ist eine Verhohnepieplung der preußischen Armee und deren sehr eingespielten soldatischen Ritualen, könnte man sagen. Das heißt, auch da geht es nochmal um die Verkehrung von oben und unten. Die Besatzungsarmee wird verlacht und ausgelacht und letzten Endes konnten die da auch nicht viel gegen machen. Sodass diese Militärparodien, wenn man so will, bis heute fester Bestandteil des Kölner Karnevals geblieben sind oder des rheinischen Karnevals. Das gilt für Mainz und für Düsseldorf im Prinzip genauso. Und weil Köln als die rheinische Karnevalsmetropole ist für mich so ein bisschen so, sagen wir mal, immer der Gradmesser. Der Karneval ist natürlich über kurz oder lang zu einem gewaltigen Wirtschaftsfaktor geworden. Also in Köln sagt man, wobei ich es nicht zählen möchte, sie säumen bis zu 1 Million Menschen den Rosenmontagszug. Das ist so das Hauptereignis. Es gibt noch mehr Züge, es gibt Sonntagszüge, es gibt Dienstagszüge. Diese 1 Million Menschen bringen natürlich Geld und zwar hauptsächlich Geld, das sie für Alkohol bezahlen. Das muss man ganz klar sagen, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Und der Karneval ist in Köln das mittlerweile, was andernorts die Schützenvereine sind. Das heißt, in den sogenannten Karnevalsvereinen wird Politik gemacht. Das muss man ganz klipp und klar so sagen. Wenn ich einen Auftrag haben möchte, dann werde ich tunlichst Mitglied desselben Karnevalsvereins wie der, um dessen Auftrag ich buhle. Und dann wird das schon klappen, auf die eine oder andere Art und Weise. Das heißt, der Karneval hat natürlich so seine Schattenseiten, wie alle wirtschaftlichen Großereignisse ihre Schattenseiten haben. Da kann man drauf einprügeln, aber das ist eben menschlich, allzu menschlich. Was sich in Köln tatsächlich etabliert hat dann halt, ist seit den 80er Jahren eigentlich, ist so ein bisschen der alternative Karneval. Das heißt, da ist so namentlich die Stunksitzung, ist, glaube ich, so über die Grenzen von Köln hinaus bekannt. Es gibt aber auch andere. Es gibt die Rosa-Sitzung, das ist eine schwul-lesbische Karnevalssitzung. Es gibt die Immi-Sitzung, das ist sozusagen eine Sitzung von Kölner, von Migranten, die nach Köln gekommen sind. Wobei für den Kölner ist ein Immi auch jemand, der aus Westfalen nach Köln kommt, der muss nicht aus der Türkei, aus Marokko oder aus Grönland kommen. Also es gibt ganz viele Formen des alternativen Karnevals wieder. Und in dieser alternative Karneval versucht so ein bisschen den ursprünglichen Geist, also dieses Obrigkeitskritische und das, was ich eben erwähnt habe, diese Verkehrung von Herr und Knecht sozusagen wieder neu zu beleben. Wenn ihr mal in Köln seid, speziell die Stunksitzung, kann man, glaube ich, jedem empfehlen. Aber auch die kleinen alternativen Sitzungen sind durchaus sehenswert für jemanden, der sowas sich mal angucken möchte. Aber genug der Geschichte zuerst mal. Kommen wir mal zu den eher, nennen wir es mal, psychohygienischen Aspekten, die der Karneval auch hat. Letzten Endes müsste man sich fragen, worum geht es beim Karneval? Karneval ist Verkleidung, Maskerade. Maskerade heißt, ich habe die Chance für eine begrenzte Zeit, 5 Tage sind das in Köln, von heute Weiberfastnacht bis nächste Woche Dienstag, ich kann eine andere Rolle annehmen, ich kann jemand anders sein. Das heißt, mein sehr starkes, sagen wir mal, Alltags-Ich kann sich für den Moment befreien und sich ausleben. Das Eigenartige an der ganzen Sache ist, dass diese Möglichkeit der Maskierung allerdings gar nicht so genutzt wird, wie man sie nutzen könnte. Mir fällt, als ich mir Gedanken über diese Sendung gemacht habe, fiel mir noch ein Zitat aus einer meiner Lieblingsfernsehserien ein, und zwar Sherlock Holmes. Da sagt Irene Adler an einer Stelle zu Sherlock Holmes, der sich als Pfarrer verkleidet hat, ganz egal, wie man sich verkleidet, es bleibt doch immer ein Selbstporträt. Und ich finde das ganz passend tatsächlich, auch bezogen auf genau diese Situation. Anstatt dass wir uns tatsächlich in andere Rollen einfügen, bleiben wir doch immer sehr stark diejenigen, die wir sind. Männer verkleiden sich gerne als Gangster, Mafiosi, als Indianer und Cowboy sind, glaube ich, immer noch beliebt bis heute. Aber was man wirklich selten sieht, ist ein Mann, der sich als eine großbusige rosa Schlumpfine verkleidet. Jetzt kann man sich fragen, warum sollte man das tun? Ja, warum sollte man es nicht tun? Was hindert einen dran? Ne? Möglicherweise möchte man sich auf diese Art und Weise einmal ausleben, indem man beispielsweise die Geschlechterrolle wechselt. Tatsächlich ist es so, das ist möglich. Man darf im Karneval machen, was man will. Aber es wird eigentlich zu wenig genutzt. Und eigentlich möchte ich mal die Einladung formulieren. Vielleicht sucht ihr euch nächstes Jahr wirklich mal ein Kostüm aus, wenn ihr Lust dazu habt, das mal, sagen wir mal, etwas ganz anderes auslotet, als das übliche Männer sind Indianer und Frauen sind Prinzessinnen oder Eisprinzessinnen oder was es da sonst so gibt. Tiere sind natürlich immer als Masken beliebt gewesen tatsächlich, so Raubtiere vor allen Dingen. Das hat natürlich was sehr Sexuelles auch, ne? So der Löwe oder so, der dann halt eben auch Frauen anfassen darf mit seinen Pfoten, worüber dann gelacht wird irgendwie. Das ist natürlich auch den römischen Saturnalien gewissermaßen entlehnt, beziehungsweise die beben da noch so ein bisschen nach. Tatsächlich zeichnet sich der Karneval natürlich durch sexuelle Promiskuität aus. Das heißt, im Karneval ist mehr oder weniger alles erlaubt, bis der berühmte Nubbel verbrannt wird. Das ist so eine Strohpuppe am Mittwochabend. Und der ist gewissermaßen der Sündenbock, wie man das so aus dem Alten Testament kennt. Das heißt, an dem Dienstagabend, zu später Stunde, wird gesagt, so, wer ist schuld an unserem sündhaften Treiben, daran, dass ich meine Frau betrogen habe, dass ich zu viel Alkohol getrunken habe und was auch immer. Der Nubbel, schreiend, der Nubbel. Ne? Und am Schluss wird diese Strohpuppe, das ist der Nubbel, wird dann feierlich verbrannt, erst zu Grabe getragen, dann verbrannt. Damit ist der Karneval offiziell beendet. Aber man hat tatsächlich dann sich sozusagen auch von den Sünden, die man begangen hat, befreit. Das Problem ist am promiskuitiven Sex während des Karnevals eigentlich, dass er zu gewaltigen Missstimmungen zwischen Paaren führen kann. Deswegen möchte ich da alle Paare einladen, sprecht darüber. Wie bei allen Konflikten zwischen Paaren lohnt es sich im Vorhinein sozusagen, oder beziehungsweise um die Konflikte gar nicht erst aufkommen zu lassen, lohnt es sich im Vorhinein Regeln festzulegen. Wenn ihr beispielsweise sagt, Schatz, wenn du bützen möchtest, bützen sich diese kleinen bangen Küsschen, dann ist das für mich okay. Wenn du eng mit einem anderen Mann tanzen möchtest, dann ist das für mich okay. Wenn dir ein anderer Mann an den Hintern fasst im Eifer des Gefechtes, ja, nun denn, dann ist das eben so. Aber mehr möchte ich eigentlich nicht. Dann sollte man genau das festlegen und Regeln bestimmen. Es gibt natürlich auch Paare, die sagen, also 5 Tage Karneval heißt 5 Tage Freiheit, auch Freiheit von der ehelichen Monogamie, sagen wir mal. Aber wir sind uns darüber im Klaren, dass aus diesen sexuellen Abenteuern nichts folgt und spätestens am Aschermittwoch wieder alles beim Alten ist. Auch darauf kann man sich einigen, wenn man als Paar dementsprechend aufgelegt ist, beziehungsweise letzten Endes sich vertraut. Das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun. Sprecht darüber, legt diese Regeln fest, dann gibt es keine Missstimmung. Der dritte und letzte Punkt, der die Psychohygiene oder die Seelenreinigung betrifft, ist die beliebteste Volksdroge, vor der ich immer mal wieder hier warne, und zwar der Alkohol. Natürlich ist ein Alkohol ohne Karneval, wollte ich gerade sagen, also ein Karneval ohne Alkohol, für die meisten kaum vorstellbar und grundsätzlich ist gegen 1 oder 2 Kölsch ja vielleicht auch nichts einzuwenden. Aber wir reden schon von massivem Alkoholkonsum, der während des Karnevals ja mehr oder weniger toleriert wird. Und besonders problematisch sind natürlich die Kinder und Jugendlichen, die ebenfalls mittrinken, beziehungsweise die am Vorbild ihrer Eltern, denn dadurch lernen wir ja unser Verhalten, verleitet vom Vorbild ihrer Eltern, da wirklich über die Stränge schlagen mit den entsprechenden Folgen, Alkoholvergiftung und Jugendliche im Krankenhaus und so weiter und so weiter. Ich würde mir auch da sehr klare Regeln als Familie setzen, was wie viel Alkohol auch einem Heranwachsenden gestattet ist, wenn überhaupt, meines Erachtens unter 16 sowieso nicht und unter 18 auch nichts Härteres als Bier. Aber wir sollten uns auch mal überlegen, unsere Kinder, wie gesagt, lernen ihren Alkoholkonsum von uns als Eltern. Deswegen sollte man vielleicht sich in der Gegenwart seiner Kinder nicht absolut volllaufen lassen, denn das führt nur zur Nachahmung. So viel zum Karneval. Immerhin ist heute Weiberfastnacht, also möchten alle feiern oder viele von uns jedenfalls feiern. Kommen wir zum Ende. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen bzw. euch ein bisschen was Neues erzählen zum Thema. Wenn ihr Lust habt, abonniert meinen Podcast. Danke dafür und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu einer neuen Folge von prüfungsdoping.de. Das war ich, euer Jens Hellmich. Eine schöne Woche.